Ja, am Anfang war ich eher so für mich, muss ich wirklich sagen, habe ich mich stark zurückgezogen und dann habe ich irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass ich mich da nicht verstecken muss und auch nicht will und mein Kind vor allem nicht verstecken will. Ja, also das kam ja ganz zufällig irgendwie auch auf Social Media reingespült. Miss Germany, das hat sich aber jetzt gewandelt und jetzt geht es eigentlich darum, dass man eine Message verbreiten möchte. Und dann habe ich mich da ganz spontan drauf beworben, weil ich gedacht habe, na, Inklusion ist doch ein Thema. Und ja, ich habe dann einfach gesagt, also Augen zu und durch.
Willkommen zur 72. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Eine Diagnose kann alles verändern. Nicht nur den Alltag eines Kindes, sondern den einer ganzen Familie. So wie bei Hylia. Neue Therapien, andere Gespräche und das Ende der Beziehung zu ihrem Mann. Als all das passierte, zog Hylia sich stark zurück. Doch dann beschloss sie, nicht länger unsichtbar zu bleiben. Wie es dazu kam und warum sie heute ihre Stimme öffentlich für Inklusion erhebt, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen, liebe Hylia. Schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir machen es ja am Anfang immer so, dass die Gästinnen sich selber kurz vorstellen. Erzähl uns doch ein bisschen was über dich und deine Familie.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin Hylia, ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Heilbronn. Ich bin alleinerziehende Mama und pflegende Mama. Meine Tochter hat eine Behinderung von Geburt an. Sie hat einen seltenen Gendefekt. Das ist eine Deletion am Chromosom 14. Das gibt es noch ein paar Mal in Deutschland, soweit ich weiß, aber nie genau gleich einfach. Es ist immer sehr individuell. Genau, ja. Und wir leben zu zweit und meistern so unser Leben zusammen.
Okay, da werden wir ja gleich noch ein bisschen was dazu hören. Magst du aber noch mal so ein bisschen erklären, was bedeutet denn das Deletion am Genom 14? Also was heißt das für euren Alltag?
Das bedeutet, also wir wissen nicht, wie sich das weiterhin auswirken wird. Und bis Stand heute ist so, dass sie einfach eine globale Entwicklungsstörung hat. Bei ihr ist vor allem die Sprachentwicklung. Also ich sage immer, sie ist nonverbal, aber mittlerweile entwickelt sie schon Sprache und sie hat auch ein Sprachverständnis. Aber sie kann einfach nicht, also sie ist ja jetzt 8 Jahre alt und sie kommuniziert auf einem Stand von einem 2- bis 3-jährigen Kind sozusagen. Genau, und ansonsten sie ist auch motorisch ein bisschen hinterher. Also das kann man nie so genau sagen. Also sie macht dann auch manchmal von heute auf morgen Dinge, da bin ich total erstaunt. Also dass das auf einmal kommt und da bin ich auch immer sehr glücklich drum. Ja, aber so im Großen und Ganzen ist sie einfach nicht auf dem Stand eines 8-jährigen Kindes.
Und das ist jetzt zwar schon eine ganze Weile her, aber ist ja doch irgendwie so ein einschneidendes Ereignis, ich sag mal so diese Diagnose oder vielleicht auch sogar die Zeit davor. Wahrscheinlich wurdest du ja wie viele Eltern da einfach so reinkatapultiert und wusstest es nicht. Oder wie hat das bei dir angefangen? Hast du schon irgendwie was gespürt am Anfang? Wann habt ihr die Diagnose dann bekommen?
Also natürlich hat man irgendwie einen Mutterinstinkt, würde ich sagen. Und man merkt ja auch schon, also ich vergleiche ungern, aber man sieht es ja einfach. Also Kinder in dem Alter von 2 bis 3, die müssen dies und das eigentlich schon können. Und da habe ich schon gemerkt, also da haben wir Unterschiede. Und bei uns war es dann nochmal besonders, weil wir auch die Corona-Zeit genau zu dem Zeitpunkt hatten mit der humangenetischen Untersuchung. Also wir sind dann ins SPZ überwiesen worden. Unsere Kinderärztin hat da schon auch gesagt, das müssen wir mal anschauen. Und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang war ich so ein bisschen dagegen, weil ich einfach so dieses dein Kind kann nichts, das war immer dieses Defizit und Defizit und aber ich habe dann trotzdem, also wir haben das alles gemacht und haben dann mit knapp 4 die Diagnose erhalten und ja, eine Überraschung war es jetzt in dem Sinne nicht, aber ja, also es war auf jeden Fall trotzdem ein Prozess bis dorthin, ja, also man sagt jetzt nicht, okay, das ist jetzt so, sondern das ist schon auch mit Trauer verbunden in irgendeiner Form, ja.
Hast du das so erlebt, so diese erste Phase als Trauerphase? Hast du dich da auch sehr zurückgezogen oder wie bist du dann so damit umgegangen?
Also es war ja Corona, wir waren sowieso zurückgezogen. Das war dann aber, ja, also eine Mischung aus allem. Auf der einen Seite war ich froh drum, weil ich einen Namen dazu hatte und ich dann auch gesagt habe, also jetzt können wir damit was anfangen, jetzt können wir schauen, wie kann ich mein Kind fördern. Und auf der anderen Seite, mir ging es gar nicht so, dass ich darum getrauert habe, dass mein Kind jetzt eine Behinderung hat. Mir ging es eher darum, dass ich um Dinge getrauert habe, weil ich wusste, dass die jetzt anders werden, als ich mir vorgestellt hatte. Also nicht mein Kind war für mich das Problem nie, also überhaupt gar nicht, sondern ich wusste, irgendwie schon von Anfang an, dass unser Leben sich jetzt grundlegend ändern wird. Also auch was die sozialen Kontakte betrifft und so weiter. Das habe ich schon gespürt und das war am Anfang sehr schwer für mich.
Hast du dich denn damals, ich meine, es ist natürlich mit Corona so eine ganz besondere Phase gewesen, aber hattest du trotzdem irgendwie so das Gefühl, jetzt werde ich ausgegrenzt oder solche Bedenken irgendwie?
Ja, es war tatsächlich so, meine Tochter ist in den Regelkindergarten gegangen. Also da wussten wir ja noch nicht, dass sie eine Behinderung hat. Von daher konnte ich sie da ganz normal anmelden. Die wurde aufgenommen und da haben sich natürlich dann auch schon immer wieder, also es gab immer wieder Situationen, wo klar war, dass ich Rückmeldung bekommen habe, da läuft es anders als bei anderen. Aber mit der Diagnose hat sich dann schon auch das Verhalten der Kita mir gegenüber verändert. Dann ging es darum, dass wir eine Eingliederungshilfe brauchen und es waren schon wieder ganz andere Themen auf einmal auf dem Tisch, als wir so wirklich das Schwarz auf Weiß hatten. Und ja, das war so ein schleichender Prozess, würde ich sagen, den sozialen Kontakten vor allem. Das war jetzt nicht von heute auf morgen so, aber die Menschen um einen herum behandeln einen dann doch anders, sobald man das so offen ausspricht. Ja.
Und dann war es ja auch noch so, dass es dann in der Beziehung gekriselt hat, sage ich jetzt mal, oder dass es ja auch nicht so geklappt hat. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt?
Ja, also ich muss dazu sagen, also ich will da auch gar nicht so tief ins Thema gehen. Es war schon von Anfang an, ich würde sagen, wie man es heutzutage so schön nennt, eine toxische Beziehung. Es waren viele Unwahrheiten im Spiel und mit der Diagnose wurde das alles nicht besser und gab dann kurz darauf auch wirklich einen harten Cut. Also der Kindsvater hat dann auch kein Interesse mehr an seiner Tochter gehabt. Und das war für mich dann wirklich also eine harte Zeit. Also es gab ja dann viele Arzttermine. Es musste viel ausgeschlossen werden. Dann noch die Corona-Zeit dazu. Also es war ja wirklich dann 2022, wenn ich mich nicht täusche, so direkt zu dieser Zeit. Und dann noch mit Herzschmerz. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Und ich bin ja auch berufstätig. Also das hat natürlich dann auch noch eine Rolle gespielt. Es ist sehr viel auf mich eingeprasselt in dieser Zeit. Ja, also es war ein ganz, ganz hartes Jahr für mich nach der Diagnose.
Ja, also ich kann mir schon vor, also ich sag mal schon, allein Corona war ja hart, dann so eine Diagnose hart und dann eine Trennung, also da kommt ja wirklich alles irgendwie so zusammen. Wo hast du denn dann überhaupt die Kraft hergenommen, dass du weitergemacht hast?
Ja, das frage ich mich heute auch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich sage immer, ich bin ein Stehaufmännchen und mein Kind, also ich sag's auch immer wieder, sie ist einfach gar nicht das Problem. Die gibt mir auch so viel. Und ich möchte für sie eine bessere Zukunft. Und ich habe auch gesagt, es bringt mir nichts, in meinem Selbstmitleid zu baden. Also das bringt niemand was, weder ihr noch mir. Und ja, ich habe dann einfach gesagt, da muss ich jetzt, also Augen zu und durch. Und habe mich dann, also ich muss auch sagen, mein Arbeitgeber hat Rücksicht auf mich genommen. Das ist natürlich auch wertvoll gewesen. Und bin einfach auch sehr transparent mit meiner Situation umgegangen. Also alle um mich herum wussten Bescheid, was los ist. Und ja, da habe ich mich so rausgekämpft einfach, weil ich würde sagen, ich bin halt eine Kämpferin, was das angeht. Zum Glück. Ich bin sehr froh drum.
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht immer leicht. Manchmal überkommen einen die Emotionen, sag ich mal so. Aber wenn man es dann irgendwie schafft, diesen Punkt hinzubekommen und zu sagen, so jetzt muss ich irgendwie nach vorne schauen und so hast du es ja wahrscheinlich gemacht. Was war denn so das, was du dann gemacht hast? Also bist du dann irgendwie nach außen gegangen oder was hat dir vielleicht auch so ein bisschen Mut gegeben?
Ja, am Anfang war ich eher so für mich, muss ich wirklich sagen, habe ich mich stark zurückgezogen. Und dann, ja, also habe ich irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass ich mich da nicht verstecken muss und auch nicht will und mein Kind vor allem nicht verstecken will. Und das war aber wirklich auch ein Prozess. Also ich habe das nicht von einem Tag auf den anderen beschlossen, aber ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht und habe halt überlegt, wie möchte ich das für die Zukunft haben. Und das war dann halt so mein Weg, dass ich auf der Arbeit es offen kommuniziert habe und dann immer mehr unter Freunden kommuniziert habe und so weiter. Und irgendwann dann auch eben auf Social Media angefangen habe, Dinge zu teilen. Und ja, irgendwie auch ins Tun kommen war für mich wichtig, glaube ich. Also einfach irgendwie was machen. Also nicht nur so, ja, das ist jetzt halt so, sondern was tun. Ja.
Hast du auf Social Media das Gefühl gehabt, du wirst da eher unterstützt oder was kamen da so für Rückmeldungen?
Also ich glaube, dass es so ist, dass man am Anfang sehr stark in seiner eigenen Bubble dann stattfindet. Und da kriegt man dann eher schon positive Rückmeldungen, weil die Leute sich einfach damit identifizieren können. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt noch nicht die Reichweite, aber jetzt auch gerade gesellschaftlich sehen wir alle, was so los ist. Und da bekomme ich dann auch ganz schlimme Rückmeldungen teilweise mittlerweile. Aber auch das kann ich aushalten. Und gerade deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir da auch weitermachen. Also es spaltet sich doch sehr stark. Und wenn wir uns jetzt zurückziehen, glaube ich, ist es der komplett falsche Weg.
Das heißt, du hast gelernt, das irgendwie gar nicht an dich ranzulassen, wenn da so ganz komische Kommentare kommen und sagst, so jetzt erst recht, ist noch wichtiger, jetzt rauszugehen?
Ja, ich bin der Typ jetzt erst recht. Also ich ärgere mich natürlich auch und es, also gerade wenn man mich beleidigt oder so, das ist mir eigentlich relativ egal. Aber wenn es dann um mein Kind geht und da bin ich dann schon auch, also es macht schon was mit einem. Das wäre gelogen, wenn man sagt, es geht total an einem vorbei. Aber ja, jetzt erst recht ist schon eher mein Motto, würde ich sagen.
Und du hattest im Vorgespräch ja auch erzählt, dass du dich bei Miss Germany beworben hast. Da würde ich gerne mehr erfahren. Was hat es damit auf sich? Warum hast du das gemacht?
Ja, also das kam ja ganz zufällig irgendwie auch auf Social Media reingespült. Und Miss Germany verbindet man ja eigentlich dann direkt einen Schönheitswettbewerb damit. Das hat sich aber jetzt gewandelt in den letzten 3 oder 4 Jahren. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man eine Message verbreiten möchte, gerade auch so gesellschaftliche Themen oder ja, wenn man einfach einen Job macht, den eigentlich eher einem Mann zugeschrieben wird. Und dann habe ich mich da ganz spontan drauf beworben, weil ich gedacht habe, na, Inklusion ist doch ein Thema, was ja vielleicht gesellschaftlich relevant wäre. Und ich habe auch überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass ich da in irgendeiner Form weiterkomme. Und es war einfach nur so, ja, jetzt probiere ich es mal aus. Und ja, bin dann in die Top 45 gekommen und es war eine Erfahrung auf jeden Fall für mich und auch nochmal so der Startschuss für Social Media, würde ich sagen, dass ich da wirklich auch nochmal richtig das Thema angegangen bin. Ja, also es war spannend auf jeden Fall.
Hast du denn da nochmal so eine andere Resonanz gespürt, weil du ja wahrscheinlich dann nochmal mit ganz anderen Menschen in Kontakt gekommen bist, die vielleicht vorher, also die vielleicht nicht so aus der Bubble waren? Also wie hast du es empfunden?
Genau, es war tatsächlich so, dass dann eben da auch Frauen dabei waren, die ja ganz andere Themen beschäftigt. Und ich habe allgemein da ganz viel Rückmeldung bekommen, was ich ja bis heute nicht so empfinde, dass ich mutig bin, dass ich mich das auch Dinge zu sagen, die sich manche vielleicht nicht trauen zu sagen. Und dass tatsächlich da auch die Leute Interesse dran haben und auch sagen, hey, wir sehen das auch. Also am Anfang dachte ich ja wirklich, das wird gar niemand interessieren, auch gerade jemand, der sich damit nicht beschäftigen muss. Aber es gibt eben doch auch ganz schön viele Leute, die eben empathisch sind und die dann auch sagen, ja, wir sehen das, dass ihr da große Herausforderungen habt. Und das ist natürlich auch eine schöne Rückmeldung für einen, wenn man dann nicht nur in der eigenen Bubble, also diejenigen, die sich damit unweigerlich beschäftigen müssen. Also ja, das war schon schön zu sehen.
Also würdest du sagen, es hat sich gelohnt, so rauszugehen?
Ja, definitiv, ja, ja. Also es war eine Erfahrung und auch so ein bisschen, ich sag mal, Showbusiness ist ja auch tatsächlich, ein bisschen die Luft zu schnuppern, das war auch ganz cool. Ja, also ich würde es auch wieder machen, würde ich sagen.
Okay, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, du hast ja wahrscheinlich da auch noch mal mehr gemerkt, an welchen Punkten dein Alltag eigentlich ganz anders ist als jetzt von anderen, die sich da beworben haben oder so. Was würdest du sagen, gab es da irgendwie Sachen, wo die Leute gesagt haben, oh, das wusste ich ja gar nicht oder das ist überraschend oder was hast du da so gelernt, sag ich mal?
Ja, für mich ist immer ganz schwierig. Also mein Alltag ist für mich ja normal, weil ich habe ja auch nur ein Kind und ich kenne es ja nicht anders. Aber ich sehe natürlich schon auch, also auch gerade bei Freundinnen oder so, die gehen dann spontan einfach nachmittags irgendwie nochmal ins Schwimmbad und wir gehen dann halt in die Logo oder die Kleine ist dann einfach zu viel und dann weiß ich, das macht gar keinen Sinn, zu viel Reize. Und ich glaube, das sind so diese alltäglichen Dinge, die man dann einfach so normal macht und dann gar nicht so realisiert, dass das bei den anderen ja gar nicht so abläuft. Oder eben auch, ich muss dann schon viel rumtelefonieren oder E-Mail schreiben und ich beschäftige mich mit Dingen und kann dann in dieser Zeit mich ja gar nicht um mein Kind kümmern eigentlich. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die auch Erziehung von Pflege ziemlich stark unterscheiden. Das zu sehen fällt mir heute noch schwer, weil ich es ja als so normal empfinde. Aber ich denke auch gerade so die sozialen Kontakte, das sind solche Dinge, die uns wirklich unterscheiden von Menschen, die nicht pflegen. Ja.
Ja, wahrscheinlich schon allein Zeit dafür zu haben. Und dann, was macht man gemeinsam, wenn die Welten so auseinanderliegen? Oder
Genau.
wie ist das bei dir? Hast du da was, was du mit anderen machen kannst? Oder passt das kaum zeitlich in den Alltag rein?
Ja, durch das, dass ich natürlich auch arbeite, ist sehr, sehr schwierig. Und ich muss auch dazu sagen, mein Kind hat leider überhaupt gar keine Freunde. Es gibt leider mit niemandem, dem wir wirklich auch Anschluss gefunden haben. Das ist auch durch die Förderschule einfach bedingt, weil ich glaube, die meisten wissen das auch. Da sind Kinder von den unterschiedlichsten Kreisen dann zusammengeschmissen. Und dann ist eben nicht das Nachbarskind die Freundin oder der Freund. Und das macht das alles ganz schwierig. Und deswegen, ja, also aber auch alleine ja die Zeit. Ich bin froh, wenn ich meine Arbeitszeit irgendwie unter den Hut noch bekomme. Und dann ist man einfach abends mal auch so erledigt. Da hat man auch gar keine Lust mehr auf soziale Kontakte. Also sich auch immer diese Ambivalenz. Man möchte gerne, aber es fehlt einem ja auch die Energie oft dazu.
Ja. Gibt's denn sowas, was du dir wünschen würdest? Also wenn du jetzt Zeit hättest oder wenn du jetzt eine Babysitterin oder so jemand hättest, der sich genauso gut um deine Tochter kümmert und du hättest mal Zeit für dich oder wüsstest du dann gar nicht, was du machen sollst?
Ja, also das ist ganz schwierig. Man verlernt es wirklich Zeit, also sich Zeit zu nehmen für sich selber. Und ich hatte schon ein paar Mal die Situation, weil meine Tochter jetzt mittlerweile noch sagt, ich möchte zur Oma oder ich möchte zur Tante. Das passiert ganz selten. Aber vor kurzem war es tatsächlich so. Und ich habe dann zu meiner Mama gesagt, was mache ich denn heute? Ich weiß es gar nicht. Also wenn man dann unterwegs denkt, ach, wenn ich mal Zeit hätte, würde ich gerne in die Therme. Und dann hat man Zeit und dann denkt man nicht mal dran, dass man ja jetzt in die Therme fahren könnte. Wobei ich auch sagen muss, im Hinterkopf bleibt bei mir trotzdem immer, ich bin ja das Backup für alles für mein Kind. Also selbst wenn sie irgendwo dann zu Besuch ist, dann habe ich natürlich trotzdem im Hinterkopf, ja, wenn was passiert, bin ja trotzdem ich diejenige, die angerufen wird und ich muss sofort losdüsen. Und das hat man einfach immer und das kann man auch nicht wirklich ablegen. Aber wenn ich es wirklich, also ich liebe auf Konzerte zu gehen, das wäre, und ich esse gerne, sehr gerne, ich würde wahrscheinlich dann einfach was richtig Leckeres essen, weil ich hasse es auch zu kochen und auf ein Konzert gehen. Also es müsste natürlich ein tolles Konzert dann stattfinden, aber das wäre so ein Tag, wo ich einfach genießen würde und ja, mich drüber freuen würde, wenn ich das mal einfach so ganz mit Leichtigkeit mal wieder machen könnte.
Ja, das ist dann fast wieder so, als müsste man das neu lernen, ne? Dass man auch so ein Hobby hat oder jetzt Konzert ist vielleicht kein Hobby, aber ne, dass man sich was gönnt. Empfindest du es denn so, dass du verzichten musst auf vieles, was andere Eltern machen können, oder ist das für dich gar nicht so ein Gefühl da?
Doch, total. Also ich habe sogar in letzter Zeit ganz oft damit zu kämpfen wieder, weil man verzichtet eigentlich auf alles. Also der ganze Alltag läuft fürs Kind eigentlich ab. Man arbeitet, also gut, man arbeitet natürlich auch für sich, aber man arbeitet, damit das Kind finanziell abgesichert ist. Also man weiß ja auch nicht, was passiert in der Zukunft. Das ist alles gerade so, also auch politisch. Wir sind so in der Schwebe, keine Ahnung. Dann organisiert man drumherum alles. Und bei mir ist halt tatsächlich auch so, meine Tochter steht dann auch gern, wenn ich dusche, im Bad. Und also es sind wirklich so Dinge, wo man einfach so selber kurz für sich bräuchte, einfach auch mal ganz alleine für sich, und die hat man einfach nicht. Und man kann niemand sagen, jetzt guck mal 5 Minuten nach dem Kind, dass es mich kurz 5 Minuten duschen lässt. Und da verzichtet man im Alltag schon auf die kleinsten, normalsten Dinge, die andere sich halt einfach leisten können, ja, also das soll auch gar kein Vorwurf sein, aber worüber man sich sonst keine Gedanken macht, und dann natürlich einfach auch auf soziales Leben, darauf verzichtet man. Also ich habe kein soziales Leben mehr, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich jetzt das letzte Mal wirklich was für mich alleine getan habe mit Freunden oder so.
Vor allem, wenn du so beschreibst, dass du eigentlich immer auf Abruf bist, und das andere ist ja eigentlich so, keine Privatsphäre zu haben, ohne dass das jetzt natürlich ein Vorwurf sein soll, weil du hast ja auch gesagt, deine Tochter ist ein toller Mensch. Wir können ja auch nochmal die andere Frage stellen. Was ist denn so das, was du am liebsten mit deiner Tochter machst?
Also eigentlich sind wir schon auch am liebsten mittlerweile zu Hause. Wir haben uns das auch gemütlich gemacht zu Hause. Wir fahren auch gern Auto zusammen. Also das macht sie sehr gerne. Da bin ich auch sehr dankbar darum, dass sie da überhaupt gar kein Problem hat. Und ich kann mit ihr eigentlich alles machen. Und sie ist auch so sie ist so fröhlich immer. Und wir machen aus allem irgendwie was, eine coole Zeit. Also ich kann mit ihr rumgackern. Aber zu Hause sind wir doch am liebsten. Und ja, wir haben eigentlich jetzt auch nicht dieses eine Ding, sondern wir wurschteln uns durch den Alltag zusammen durch.
Ich kann mir das so gut vorstellen, dass man sich das zu Hause ja auch irgendwie so heimlich einrichtet und dann weiß man halt genau, ne, wo alles ist und ja, fühlt sich vielleicht auch wohl, weil alles so geordnet ist, sag ich mal. Fällt dir denn noch so eine Situation ein, wo ihr vor kurzem irgendwie über was gemeinsam herzhaft gelacht habt?
Also die Kleine mag es tatsächlich immer sehr wild, wenn ich sie, also es wird immer schwerer, weil sie wiegt mittlerweile 30 Kilo, aber sie mag gern durch die Gegend geschmissen werden, aufs Bett und so weiter und umso wilder, umso besser. Also ich muss sie dann auch wirklich bremsen und sagen, so jetzt reicht's. Also da lacht sie wirklich richtig herzhaft, wenn wir irgendeinen Quatsch machen, der wild ist oder auch durch die Gegend rennen, fangen, spielen und so. Das findet sie richtig cool und das machen wir eigentlich auch regelmäßig und das haben wir jetzt auch, glaube ich, gestern erst gemacht und ja, das, es ist auch wirklich so dieses Lachen aus dem tiefsten Herzen, also das ist einfach schön zu sehen, weil so als Erwachsener macht man das ja auch immer seltener. Und wenn dann das eigene Kind da so wirklich so wegen nichts eigentlich lacht, das ist wirklich schön anzusehen.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du das so erzählt hast. Mit dem Wild, gibt's denn auch was, wo du sagst, das hast du von deiner Tochter gelernt?
Ja, und zwar Geduld. Also ich bin ein super ungeduldiger Mensch eigentlich. Also ich kann das wahrscheinlich auch nie komplett ablegen, aber durch das, dass sie eben viel langsamer lernt auch und da viel Geduld aufbringen muss, habe ich das schon gelernt. Also einmal durch sie und auch von ihr, weil sie selber mit sich auch so geduldig sein kann. Sie ist super geduldig, wenn man sie nicht versteht und ich dann auch mehrmals sage, Schatz, ich habe dich jetzt nicht verstanden, kannst du das bitte nochmal sagen? Und sie wird da gar nicht sauer oder frustriert und wenn es nicht klappt, dann denkt sie sich, naja gut, jetzt hat sie mich nicht verstanden. Also sie hat da selber auch so diese Geduld mit sich selber und ja, das ist super, dass sie da auch nicht irgendwie in Frust oder so verfällt. Und das habe ich von ihr gelernt, würde ich sagen.
Ja, weil das ist ja oft so das Schöne, dass wir immer voneinander lernen, ne? Dass es ja nicht so das Einseitige ist bei Eltern, sondern manchmal haben die Kinder uns auch in vielen Punkten was voraus, ne? Oder man sagt, so wie du sagst, oder man hat gewisse Dinge verlernt und denkt sich, ach, guck mal, so einfach machen die das dann, ne? Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen über euer Familienleben gesprochen und auch so das davor. Ist das für dich manchmal auch so, ich sag mal, wie so zwei Welten oder empfindest du das, wenn du nach außen gehst, wenn du auf Social Media aktiv bist und was du da so erzählst, ist ja auch manchmal wie eine eigene Welt und die Welt vielleicht mit Anträge schreiben, Therapien und Bürokratie, ist das nochmal eine andere Welt oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich würde sagen, wir leben schon in zwei Welten. Als pflegende Eltern ist auch immer dieses, einerseits eben diese Herausforderung, die dieses Leben mit sich bringen. Darüber darf man sauer sein und auch frustriert und zornig, weil manchmal ist einfach auch so super ungerecht. Und andererseits möchte ich immer wieder betonen, dass mein Kind halt gar nichts dafür kann, weil die Welt nicht für sie gemacht wurde. Und sie bringt mir auch so viel Freude. Also ich liebe sie ja. Also mehr als alles andere. Und gleichzeitig haben wir aber durch ihre Behinderung ja auch diese Herausforderung, wofür sie aber nichts tun kann, sondern weil die Umwelt nicht für sie gemacht wurde. Und das ist aber immer dieses, also ich habe so manchmal das Gefühl, man darf halt nicht meckern, aber man darf dann, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Also mir fehlen da manchmal sogar die Worte, weil ich einfach sage, es gibt beides gleichzeitig. Es ist einfach immer dieses, ich habe so das Gefühl, wenn man meckert, dann denken manchmal die Menschen, dass man ja meckert wegen dem Kind. Also das Kind ist jetzt schuld und das Kind ist halt nicht schuld, sondern dieses Drumherum. Aber das zu erklären, das dauert manchmal auch so. Also das, ich sage ja auch, ich finde manchmal gar nicht so richtig die Worte dafür, weil das auch so ein Gefühl ist, das man, glaube ich, nur versteht, wenn man es einfach selber fühlen muss und wenn man diese Situation selber erlebt. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig, nach außen zu vermitteln, dass das Kind nicht das Problem ist, sondern das Drumherum. Und es wird vielleicht dann auch manchmal falsch formuliert, einfach weil man halt einfach auch sauer ist und das so als Ungerechtigkeit empfindet. Ja, jetzt auch, ich rede drumherum, weil ich es einfach nicht so genau beschreiben kann. Aber ich glaube deswegen einfach diese zwei Welten. Und es darf aber auch beides gleichzeitig sein. Also wir dürfen beides als wahr empfinden, auch wenn andere das vielleicht nicht so verstehen.
Na, ich finde, du hast es gut erklärt, dass es so Sachen gibt, die einen frustrieren. Vielleicht kannst du ja nochmal ein Beispiel nennen. Was hat dich denn zuletzt irgendwie frustriert oder geärgert?
Ja, da habe ich ein ganz gutes Beispiel, weil das beschäftigt mich jetzt auch schon eine lange Zeit, und zwar die Ferienbetreuung. Und ich sage immer, wer ist denn angewiesen auf eine Ferienbetreuung, wenn nicht ich als alleinerziehende, pflegende Mama? Und ich bin diejenige, die die nicht bekommt, weil mein Kind als Problem dargestellt wird. Und es ärgert mich ganz, ganz arg, weil ich auch immer sehr transparent bin und ich wirklich, wir haben schon Bewerbungsgespräche gehabt für Ferienbetreuung. Und ich sage dann immer, andere, die gehen dann halt her und die buchen das und bezahlen das und dann ist das Kind angemeldet und damit ist das erledigt. Bei denen geht es nur darum, ob ein Platz noch da ist am Ende des Tages. Und das macht mich richtig sauer, denn man möchte, dass wir arbeiten, man möchte, dass wir unseren Teil dazu beitragen und dann macht man das. Und dann müssen wir Bittsteller, also wirklich darum betteln, dass unsere Kinder betreut werden. Und es wird halt immer so dargestellt, als wären die das allergrößte Problem. Und es geht eigentlich nur darum, dass man ein bisschen zuhört und vielleicht ein bisschen was anders macht als sonst. Manchmal, also es kommt natürlich immer ganz individuell auf die Behinderung an, aber bei meiner Tochter wäre es zum Beispiel so, da sie ja auch in den Regelkindergarten gegangen ist, weiß ich ja, dass es funktionieren würde. Also die hat alles mitgemacht und die haben halt immer ein bisschen umgestellt, aber es hat am Ende immer gut funktioniert und sie war, also ich habe jetzt vor kurzem erst eine Erzieherin getroffen, die gesagt hat, sie denkt ganz, ganz oft an uns und mein Kind geht mittlerweile 2 Jahre in die Schule und das sagt für mich schon alles aus. Also, dass mein Kind eben nicht das Problem ist, sondern die Umstände sind dann das Problem. Und das macht mich richtig sauer. Also, das ist so ein Thema, da könnte ich mich richtig drüber ärgern.
Ja, vielleicht brauchst du nämlich ja eigentlich nur ein bisschen im Kopf oder einfach ein bisschen Flexibilität, mal was anders zu machen als das Eingespielte. Und dann ist halt Veränderung für viele Menschen leider schwierig, ne? Und ja, man könnte jetzt natürlich auch anfangen zu sagen, was ist denn mit Einrichtungen, die vielleicht sagen, wir haben ja eigentlich sowas wie Nächstenliebe und solche Werte, ne? Da würde man das noch mal mehr erwarten, aber wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Am Ende hängt es, glaube ich, immer an den einzelnen Personen, ob man einfach jemanden trifft, der empathisch ist und bereit, was mitzumachen oder nicht, ne?
Genau, ja. Deswegen die Haltung des Einzelnen ist wichtiger als manche denken. Ich glaube, das vergessen viele. Also auch was Schule, Kindergarten betrifft. Also manche denken, ich kann nichts ändern. Doch deine einzelne Meinung und Haltung dazu ändert ganz schön viel manchmal.
Gibt es denn noch irgendwie sowas, was du sagst, was du gerne nach außen mitgeben möchtest oder vielleicht auch anderen pflegenden Eltern nochmal mit auf den Weg geben möchtest?
Also anderen pflegenden Eltern will ich auf jeden Fall sagen, versteckt euch nicht. Ich glaube, viele verstecken sich heute immer noch. Und ich weiß, dass auch nicht jeder so ein Charakter ist, der jetzt nur nach außen geht, aber einfach dieses selber anerkennen, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ja, einfach da, auch wenn es anstrengend ist am Ende des Tages, aber zu sagen, wir gehören genauso dazu und das auch einfordern. Ja.
Ja, das andere wäre vielleicht so an die Gesellschaft nach außen. Also hast du vielleicht noch mal so einen Wunsch, wenn jetzt andere, ich sag mal, nicht Betroffene euch begegnen oder einen Wunsch an die Gesellschaft und wenn es nur ist, dass es eine Ferienbetreuung gibt, weil man hat ja gar nicht so viele Urlaubstage, wenn man arbeitet, ne? Also wie soll das gehen?
Ja, genau. Also die Gesellschaft, da würde ich mir einfach wünschen, dass, also ich gehe immer von mir selbst aus. Und zwar, wenn jemand mir was erzählt, also wir können nicht alles wissen. Ich kann nicht wissen, welche Krankheiten es alle gibt und so weiter. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir was erzählt, dann höre ich zu, was die Person zu sagen hat und versuche mich zumindest irgendwie in diese Situation hineinzuversetzen und einfach empathisch damit umgehen. Also und vielleicht einfach signalisieren. Also ich kann es natürlich nie so richtig nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation bin, aber ich habe Mitgefühl mit dir und ich sehe, was für Herausforderungen du hast. Und das wünsche ich mir einfach. Und es geht gar nicht darum, dass die Gesellschaft sich jetzt von morgens bis abends mit Behinderung beschäftigen soll, aber einfach, viele gehen so in Gegenwehr und das verstehe ich überhaupt gar nicht. Also einfach nur uns sehen und erkennen, dass wir Herausforderungen haben, die andere vielleicht nicht haben.
Ja, und dafür tust du ja auch deinen Teil, indem du nach außen gehst und das auch weitermachst. Jetzt sind wir schon wieder am Ende vom Podcast angelangt und da haben wir immer so 3 Abschlussfragen. Die kannst du auch gerne recht kurz beantworten. Und die erste Frage ist, was macht dich wütend oder was bringt dich total auf die Palme?
Aktuell die Politik. Ganz arg.
Ja, das brauchen wir, glaube ich,
Genau.
nicht weiter ausführen. Da kann sich
Genau.
jeder seinen Teil dazu denken. Wie kommst du am besten runter, wenn es besonders stressig wird?
Tatsächlich mit Musik und einfach dazu bewegen, auch wenn es komisch aussieht, aber das hilft sehr viel.
Also tanzt du ganz gerne auch mal so durch die Wohnung?
Ja, also ja, ich hoffe, dass es niemand sieht. Aber es hilft, es hilft.
Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Dass meine Tochter ein selbstbestimmtes Leben führen kann und das auch ohne Kampf. Das ist mein Herzenswunsch.
Und dafür drücken wir natürlich die Daumen und dafür machen wir ja auch diesen Podcast, um die Stimmen auch nach außen zu bringen, damit da vielleicht ein bisschen das Verständnis wächst. Das hoffen wir zumindest. Und wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, vielleicht verändert sich dann ja was.
Ja.
Das sage ich vielen Dank, dass du deine Geschichte hier geteilt hast und bei uns warst. Und wir machen alle gemeinsam weiter und geben einfach nicht auf.
Ja.
So. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und ganz liebe Grüße an deine Tochter.
Ja, vielen Dank.
Mach's gut, tschüss.
Du auch, ciao.
Fühlst du dich manchmal allein mit all den Herausforderungen des Pflegealltags? Oder hast du das Gefühl, ein ganz anderes Leben zu führen als andere Familien? Hylia hat beschlossen, nicht länger in Selbstmitleid zu versinken, sondern ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Geschichte mit anderen zu teilen. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, schau in die Shownotes, dort verlinken wir ihren Instagram-Kanal. Und wenn du dich auch manchmal einsam oder unverstanden fühlst und dir den Austausch mit anderen Eltern wünschst, dann schau dir unsere Angebote bei Mein Herz lacht an. Wir bieten sowohl Elterngruppen vor Ort als auch Online-Seminare und viele weitere Angebote für Eltern mit beeinträchtigten Kindern. Denn gemeinsam geht vieles leichter. Mehr erfährst du auf unserer Website unter www.meinherzlacht.de. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.